Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Bevor man in den Raum geht und versteht, wie der aussehen muss, müssen wir verstehen, was passiert denn in uns. Also der Raum hat auf jeden Fall eine absolut unmittelbare Wirkung auf uns. Entweder unterstützt er uns in unserer Arbeit. Unsere Arbeit ist ja gehirnlastig. Also im Office brauchen wir unser Gehirn. Das ist das Wichtigste. Wir arbeiten weniger mit den Händen. Und entweder unterstützt uns der Raum oder er arbeitet gegen uns. Das hat quasi eine direkte Auswirkung auf unsere Biochemie, auf unsere Hormone und somit auf die Art, ob wir sofort Stress empfinden oder ob wir uns entspannen können. Und somit natürlich auf unsere Leistung. Können wir uns konzentrieren? Sind wir innovativ? Haben wir gute Ideen? Können wir gut mit anderen zusammenarbeiten? Oder ist uns das zu viel und wir sind eher genervt? Aber du brauchst für Kreativität und für diese Prozesse brauchst du roughe Flächen. Also wirklich experimentelle, kreative, flexible Flächen. Und da habe ich die Stanford-Universität mitgebracht, die D-School. Da war ich auch und habe mir das angeschaut. Und das war am beeindruckendsten, ja, wie experimentell dort gearbeitet wurde einfach. Also es gibt ja ganz viele Faktoren, die den Raum ausmachen. Es ist gar nicht mal nur das Möbelstück, sondern in meiner Arbeit, also ich habe so eine Methode entwickelt, Human-Centered Workspaces Methode, und da habe ich 12 verschiedene Faktoren herausgearbeitet, die es zu betrachten gilt.
Und damit moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Manuela heute da ist. Schöne Grüße aus dem sommerlichen Rostock.
Viele Grüße aus dem sehr sommerlichen Braunschweig zurück.
Wie viel Grad habt ihr heute?
Boah, ich war noch gar nicht so richtig draußen, nur ganz kurz. Ich schätze knapp über 30.
Ja, und magst du Sonnentemperaturen oder ist dir das doch etwas zu viel?
Ist mir lieber als zu kalt und zu regnerisch, also ich mag mich nicht beklagen. Also lieber warm als so ein düsteres Wetter.
Da braucht man dann gute Räume, in denen man gut temperiert ist, wenn man nicht draußen
tatsächlich.
Ist. Ja?
Tatsächlich. Klima ist ein wichtiger Faktor in den Räumen, unter vielen anderen. Aber ja, genau. Ja.
Genau, denn du beschäftigst dich ja mit Räumen, mit Arbeitsräumen ja aber noch viel mehr als mit Wohnräumen. Oder beschäftigt dich das Thema Wohnräume auch? Ich meine, das kann man vielleicht auch nicht so ganz trennen, ne?
Kann man nicht so trennen. Also mein Blick ist sowieso immer auf beidem, aber beruflich mache ich derzeit tatsächlich, habe ich einen Fokus auf Arbeitsräume gesetzt, weil du kannst nicht alles machen. Ne? Also ich habe eine Zeit lang, ist schon einige Jahre her, habe ich auch in Richtung Krankenhäuser, war ich auch aktiv, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber momentan ist das Büro mein Fokus.
Genau, da wollen wir heute einsteigen und starten aber erstmal ganz klassisch mit der schönen Einstiegsfrage, die wir hier im New Work Chat Podcast haben. Meine mittlere Tochter Mathilda, fast 13 Jahre alt, spricht ja hier das Intro ein und ich würde auch dich mal bitten, ihr zu erklären, was du so machst. Was würdest du ihr sagen?
Ja, liebe Mathilda, also in meinem Beruf sorge ich dafür, dass Menschen sich im Büro wohlfühlen und auch gut arbeiten können. Ist so ein bisschen vergleichbar wie bei dir in der Schule. Du hast bestimmt in deinem Klassenzimmer auch Lieblingsplätze. Vielleicht magst du es, dass du die Tür sehen kannst oder dass du nahe bei der Lehrerin sitzt oder dass du lieber niemanden hinter dir sitzen haben willst. Aber vielleicht magst du es auch, wenn es ordentlich ist und insbesondere, wenn es ruhig ist, dass du dich gut konzentrieren kannst. Und genau das Gleiche, dass wir solche Räume haben. Ich weiß, dass in den Schulen das aktuell nicht immer alle Voraussetzungen gut sind, auch von meinen eigenen beiden Kindern. Aber genau das Gleiche untersuche ich eben für Erwachsene, die im Büro sind den ganzen Tag, also die dort arbeiten. Und mein Fokus ist da, nicht nur zu schauen, wie muss denn der Raum sein, damit wir dort gut arbeiten können, sondern auch, wie sieht das in der Zukunft aus? Denn mit KI, davon hast du bestimmt schon was gehört oder auch selber schon mit ChatGPT oder Claude gearbeitet, da kommen jetzt ganz neue Herausforderungen und die Art der Arbeit wird wirklich nochmal New Work. Ich habe mich tatsächlich vorhin nochmal überlegt, sind wir überhaupt noch im New Work und ist das nicht eher schon so ein alter Begriff und ist New nicht schon old? Aber im Grunde das, was uns jetzt bevorsteht, wenn wir den Weg wirklich richtig gehen wollen, das ist more than you. Ja? Also das ist wirklich disruptiv fast schon. Ja. Genau. Und da, wie gesagt, ich berate Unternehmen, also mit dieser Expertise, dass die Büroumgebung ready for KI, also fertig für KI ist, aber eben auch human ready, also fertig für uns Menschen, weil wir müssen schauen, wie wir da die nächsten Jahre, Jahrzehnte gut dann in den Offices performen, sage ich mal. Ne? Es geht ja gar nicht um Wellbeing.
Was würdest du sagen auf einer Skala von 1 bis 10, mit wie viel Leidenschaft ist der Job verbunden? Wie sehr matcht es?
Merkst du das jetzt schon? Deine ersten Fragen sind immer 11.
Ja.
11 oder 12, ja. Tatsächlich. Also das merkst du wahrscheinlich dann auch, wenn ich darüber erzähle. Das beschäftigt mich intrinsisch schon mein ganzes Leben. Also seitdem ich ganz klein war. Kleiner noch als Mathilda heute.
Okay.
Aber so richtig beruflich ist es erst 2016 geworden. Ja, ein bisschen vorher schon, aber.
Aber hast du dich schon als Kind mehr oder weniger mit Räumen beschäftigt?
Ja, nicht beraterisch, aber oder nicht beratend, aber ganz klein, also als ich ganz klein war, habe ich ganz oft Höhlen gebaut. Also habe immer wieder versucht, mit Decken andere Konstruktionen aufzuziehen und im Garten oder drinnen und habe alle möglichen Möbelstücke dafür verwendet und habe dann gemerkt, es ist total schön, wenn du in so einer Höhle drin sitzt und dann nur durch so eine Öffnung rausguckst.
Das kenne ich auch.
Interessanterweise ist es wirklich einer der Key Points nachher für meine jetzige Arbeit, ne? Das Thema sich sicher fühlen, sich geborgen fühlen, um in die maximale Performance zu kommen, ne? Das ist also, das hängt ganz eng miteinander zusammen. Mein Kinderzimmer habe ich, glaube ich, 100 Mal umgeräumt. Mein Bett stand an allen 4 Enden in jede Richtung mindestens 3 Mal. So gesehen habe ich das schon ganz früh verspürt, so dieses, wie wirkt der Raum auf den Menschen? Also damit habe ich mich irgendwie schon als Kind beschäftigt. Bin dann aber nicht in die Architektur gegangen als erstes. Ne? Das ist auch ganz spannend.
Ist aber auch wirklich interessant. Ich kann mich ja auch erinnern, wenn wir das Kinderzimmer mal umgebaut haben und das Bett dann woanders stand, mit einmal ist es ein ganz anderer Raum. Also mit einmal guckst du dann aus dem Fenster oder zur Tür und das verändert den Raum komplett, wie die Dinge da drin angeordnet sind.
Den Raum auf jeden Fall kann ich teilen und auch dich, wie du dich fühlst. Je nachdem, was du änderst, wenn du die richtigen Sachen änderst, kannst du dich von ich fühle mich gar nicht so gut bis hin ich fühle mich super gut. Ne? Also es gibt ja ganz viele Faktoren, die den Raum ausmachen. Ne? Es ist gar nicht mal nur das Möbelstück, sondern in meiner Arbeit, also ich habe so eine Methode entwickelt, Human-Centered Workspaces Methode, und da habe ich 12 verschiedene Faktoren herausgearbeitet, die es zu betrachten gilt und zu optimieren gilt. Und Möbel ist ein Teil.
Da sprechen wir nachher nochmal drüber, aber vorher wollen wir doch nochmal ein bisschen deine Story hören. Architektur ist es dann nicht geworden, hast du schon gesagt. Wie ging es denn weiter?
Na, ich wollte ursprünglich gar nicht Architektur, sondern Landschaftsarchitektur hat mich fasziniert, weil das Thema Natur ist auch was, was mich auch seit der Kindheit ganz dolle fasziniert. Wir haben früher, meine Eltern hatten einen Campingplatz, Dauercampingplatz in der Nähe von Berlin. Ich komme aus Ostberlin und wir sind jeden Freitagabend mit dem Trabi 1 Stunde gefahren in Richtung Osten noch weiter, um da zu einem See zu fahren, wunderschöner See.
Nach Brandenburg.
Nach Brandenburg, genau, genau. Ja. Das ist der Springsee, in der Nähe vom Scharmützelsee liegt der. Und da war damals war schon Jahrzehnte nicht mehr da, war damals ein Campingplatz am Berg, also ne, unten der See und der Berg mit natürlich Bäumen, Kiefern. Und die Abstände der Zelte waren auch enorm groß, also ich schätze 100 Meter, sodass du wirklich, und das ist auch wieder so ein psychologisches Momentum, du hast da auch deine eigene Ruhe gefunden. Ne? Mhm. Und auf diesem Weg, Trabi, laute Fahrt, das hat ja auch drinnen immer so nach Benzin gestunken, waren wir dann irgendwann, nachdem wir dann auch noch durch diesen Wald gefahren sind, über Sand und Wurzelwerk, und da gab es ja keine Straßen bis hin zu dem Campingplatz, als das Auto dann ausging, war Ruhe. Einfach nur Ruhe und Vogelgezwitscher. Ja. Und das war auch so ein faszinierender Moment, der das kennst du bestimmt auch, oder alle, die in den Urlaub fahren und die es da ruhig wollen, ne? Wenn du da aussteigst und da ist dann auf einmal kein Zivilisationslärm, das ist einfach, das bringt dich sofort runter, ne?
Ja.
Also was da im Kopf passiert, können wir vielleicht später noch drauf eingehen, aber das heißt, Landschaftsarchitektur sollte es eigentlich werden. Und wenn da nicht mein Vater gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich auch studiert. Der hat nämlich gesagt, nee, mach mal was Anständiges. Studier doch erstmal BWL. Mach erstmal was, womit du später Geld verdienen kannst.
Ja, das habe ich schon oft gehört, dass das aus dieser Generation dann kommt. Mach mal was Anständiges, was Sicheres, etwas, was man schon kennt, wo du gute Chancen hast, bloß nichts Riskantes. Ne? Also das Thema Risiko, das war nicht so groß
damals
bei der Generation.
Gar nicht groß in der Generation. Nee,
aber auch
gar
verständlich,
nicht.
Woher das kommt. Übrigens mit dem Thema in Ankommen und Ruhe genießen, das hatten wir auch gerade. Wir waren ja gerade mit der Familie in Dänemark und sind dann 6 Stunden mit dem Auto gefahren mit 3 Kids und einem Dackel an Bord. Und wenn du dann endlich ankommst, und wir hatten unser Ferienhaus also direkt an einem Wald, und dahinter war die Nordsee, sodass du also schon das Wasser hören konntest, die Wellen rauschen hören konntest. Und dann aus dem Auto auszusteigen und sich dahin zu setzen, das war schon sehr magisch. Von daher kann ich das auch sehr gut nachvollziehen.
Ja, vielleicht können wir nachher tatsächlich nochmal drauf eingehen, was genau im Körper passiert, weil da passiert ganz schön viel.
Ja.
Wir kriegen das ja alles nur unbewusst mit, ne? Sämtliche Entscheidungen, die wir treffen, wenn wir uns im Raum bewegen. Gut, du fährst natürlich bewusst nach Dänemark, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an das Office denke, jetzt mal im übertragenen Sinne, dann sagst du ja nicht bewusst, ich meide jetzt dieses Sofa, weil wenn ich mich dort raufsetze, fühle ich mich unwohl, denn hinter mir laufen Leute lang. Oder es ist mir zu eng am nächsten Schreibtisch. Wenn ich jetzt telefoniere, fühlt der andere sich gestört. Das sind ja keine Sachen, die du dir bewusst überlegst, ne?
Nee.
Naja.
Ja, die Macht des Unbewussten im Kontext Büro. Darüber haben wir hier auch noch gar nicht so viel gesprochen. Finde ich auch interessant. Aber lass uns erstmal nochmal gucken, wie es dann weiterging. BWL sollte es also sein.
BWL sollte es sein, wurde es dann auch, und ich bin auch analytisch stark. Also ich war immer super gut in der Schule und von daher war das jetzt nichts, was mich irgendwie massiv überfordert hat. Ich konnte da auch durchaus so ein bisschen Erfüllung finden, aber halt nicht für immer. Und es ging dann los. Nach dem Studium habe ich mich beworben, sehr viele Bewerbungen losgeschickt. Das war damals auch nicht so eine gute Zeit, um Jobs zu finden. Habe dann aber auch ganz viele Gespräche gehabt, und geworden ist es nachher in Hamburg bei Philips die Revision. Da dann Internal Audits gemacht, 2-3 Jahre, und bin dann aus Hamburg nach München gezogen, der Liebe wegen, und habe dort dann bei der AGFA Gewert AG hieß die, gibt es da jetzt in München gar nicht mehr. Die AGFA Gewert gibt es, glaube ich, noch in Belgien. Das waren die mit diesen kleinen Fotoapparaten, so Wegwerf-Fotoapparaten, die du kaufen konntest und Fotos machen konntest. Die haben allerdings auch andere Sparten auch damals schon gehabt. Und da habe ich SAP, Controlling, Rechnungswesen, SAP-Projekte war ich da im Controlling zuständig und habe dadurch eben in der Zeit ziemlich viel auch große Unternehmen in ihrer Komplexität und in dem, was ein Prozess angeht, auch kennengelernt. Das war eine wichtige Zeit, so gesehen jetzt im Nachhinein. Ne?
Mhm. Aber das hatte eigentlich nicht so viel mit dem zu tun, was du heute machst.
Naja, ein bisschen schon. Denn wenn ich sage, ich mag Offices KI-ready machen, dann muss ich ja verstehen, wie ist denn die Arbeit in so einem großen Unternehmen oder auch in einem kleinen oder auch in einem mittelständischen? Was gibt es denn grundsätzlich für Prozesse? Wie sieht denn so ein Einkaufsprozess aus? Wie sieht denn der Customer-Prozess aus? Und wie schwer oder leicht fällt es Unternehmen, Dinge zu ändern, zusammenzuarbeiten, über Abteilungen hinweg zusammenzuarbeiten? Das ist... Und das einmal verstanden und miterlebt zu haben, ist gut, um zu verstehen, wie agiert KI jetzt oder was müssen wir tun, um die KI zu uns einzuladen und auch wirklich disruptiv werden zu lassen. Denn ehrlicherweise, das, was wir momentan, ich sag mal, zu 80-90% alle noch machen in den Unternehmen, ist ja mehr oder weniger mit Copilot oder mit einer Art KI Texte zu optimieren oder Bilder zu optimieren. Aber den richtigen Schritt, der dann danach noch kommt, den gehen viele noch gar nicht an.
Und wann kam das Thema Workspace dann auf den Plan?
Ja, mit den Kindern. Also mit den Kindern ändert sich oft alles.
Total.
Und als meine Kinder dann auf die Welt kamen, das hat dann nicht mehr zusammengepasst, ne, mit dieser analytischen Seite. Und dann öffnete sich die Welt für mich einfach nochmal neu. Und ich habe dann gedacht, ich folge einfach meinem Herzensthema jetzt mal mehr. Und habe dann alle möglichen auch psychologischen Geschichten gemacht, Heilpraktikerin für Psychotherapie, da wollte ich aber nie mitarbeiten, habe diverse Ausbildungen gemacht, habe damals auch eine Feng Shui-Ausbildung gemacht, die einzige Art damals, also ich wollte nicht nochmal ein neues Studium anfangen und im Architekturstudium war das Thema Psychologie noch sehr minder bemittelt betrachtet. Also es war noch kein großer Bestandteil. Und nur im Feng Shui, sage ich mal, habe ich im Grunde den Teil wiedergefunden, den ich gespürt habe, auch als Kind. Klingt jetzt sehr esoterisch. Ich finde Feng Shui inzwischen, also ich habe eine lange Zeit auch Beratungen gemacht, Firmen auch beraten, Krankenhäuser auch beraten, aber auch Privatpersonen. Aber das Feng Shui hat eben auch einen Anteil von Symbolkraft oder von Symboliken, mit denen wir jetzt hier überhaupt nichts anfangen können und wollen. Mhm. Und das hat mich eher immer abgeschreckt. Also ich war immer fasziniert am Part der Raumpsychologie, der auch Bestandteil von Feng Shui, der Formenschule zum Beispiel ist. Aber es gibt noch diverse Berechnungsszenarien, die man da mathematisch machen kann, und das war mir immer sehr abstrakt, und deswegen habe ich mich da jetzt so ein bisschen mehr orientiert in Richtung Architekturpsychologie, auch mit einer Ausbildung, also die habe ich jetzt inzwischen schon.
Feng Shui kam ja auch über die Illustrierten eine Zeit lang ganz groß in den Mainstream. Schlaf nicht mit den Füßen zur Tür oder sowas, glaube ich.
Ja, ich hatte meinen Nachbarn, der hatte das mitbekommen und er sagte dann, ach, Feng Shui, war das nicht mit Aufräumen, Klodeckel runter und gute Laune haben? Und da dachte ich so, ja, nee, nicht wirklich, aber es wurde tatsächlich in den Medien.
Die Energieflüsse dürfen ja nicht gestört werden, oder wie ist das?
Ja, genau. Im Grunde ist das, was wir, wenn wir über Architekturpsychologie sprechen, das Gleiche nur mit anderen Worten. Mhm. Im Grunde ist das, was ich dann später auch über Studien, also ich habe ja viele Studien recherchiert und auch über die Ausbildung gab es da ganz viel wirklich Evidenzbasis, ne, um das alles zu hinterfüttern. Aber letztlich jedes Mal beim Lesen oder auch bei der Ausbildung habe ich so gedacht, ja gut, das wusste ich schon. Ne, also das wusste ich schon intuitiv sowieso, aber von Feng Shui. Aber jetzt nochmal westlich nachgewiesen. Okay, Haken dran. Ne? Also das war eher so vor dem Hintergrund, es nochmal rund zu kriegen. Also wir haben einfach hier in unserer westlichen Welt einen ganz anderen Ansatz, als es damals die alten Chinesen hatten. Ne? Die machen das ja heute auch nur noch selektiv.
Gibt es so ein, zwei Dinge, die du aus Feng Shui mitgenommen hast?
Ja, klar.
Zum Beispiel
das Thema mit der Raumdominanz. Also das ist direkt abgeleitet aus dem Höhlenthema. Also wenn ich mich wohlfühle, weil ich was im Rücken habe, das muss nicht immer eine richtige Höhle sein, aber bestenfalls tatsächlich im Rücken und an den Seiten ein bisschen. Und wenn ich freien Blick habe, dann ist es eine Platzsituation, die mich unglaublich erstarken lässt. Gibt natürlich unterschiedliche Menschentypen, ne, die eher sensibleren oder auch eher die sagen, ich kann überall stehen, mir geht's immer gut, oder sitzen. Das muss man da auch berücksichtigen. Wir sind ja nicht alle gleich. Aber der Großteil der Leute würde schon sagen, dass das etwas ist, was sie sich besser fühlen lässt, auch wenn es nicht bewusst ist. Denn wenn du dir anschaust, zum Beispiel im Restaurant, welche Plätze sind da als erstes besetzt? Ganz bestimmt nicht die in der Mitte, wo ständig die Kellner links und rechts laufen, sondern eher die an der Wand. Der Platz an der Wand mit dem Rücken ist der Lieblingsplatz oder am Fenster. Und das ist jetzt zum Beispiel, was Studienlage angeht, die Prospect-Refuge-Theorie. Das war ein ein Geograf, Jay Appleton, der die mal untersucht und erfunden hat. Und auch das ist jetzt quasi westlich belegt, dass du, wenn du einen Schutz hast und nach vorne gucken kannst, also am besten ist sogar, du darfst sehen, aber du wirst nicht gesehen. Mhm. Das ist the best place to be. Und das ist eine der Dinge, die ich da ableiten kann.
Und wie ging es dann weiter?
Dann ging es so weiter, dass ich gemerkt habe, Feng Shui-Beratung ist gut, aber das ist es noch nicht ganz. Ich habe dann erstmal, also ich habe da eine Zeit lang tatsächlich auch nicht im Angestelltenverhältnis gearbeitet, aber in dem Moment war mir das dann zu unsicher und auch Feng Shui kann ich davon dann irgendwie leben, ne, so mit diesem Label. Und dann bin ich doch wieder ins Controlling zurückgegangen, um überhaupt in einem Unternehmen wieder anzudocken, ne? Weil ich konnte ja jetzt nicht mit Feng Shui andocken. Bin dann in einem großen deutschen Corporate im Automobilbau gekommen ins Controlling, habe das auch 2-3 Jahre gemacht, habe aber gleich zu Beginn gedacht, boah, hier wäre es echt cool, sich mal um die Arbeitsräume mitkümmern zu können. Ich möchte die gern mitgestalten. Also das war so ein ganz große Passion von mir in meinen Augen und auch so ein Ziel. Und ich habe immer wieder geguckt, gerade in großen Unternehmen kannst du dich ja wunderbar entwickeln, auch abteilungsübergreifend oder bereichsübergreifend. Und hatte dann 4 Jahre später tatsächlich die einzigartige Chance, das war der geilste Job ever, sage ich mal, kurz nach dem, was ich jetzt mache, aber 4 Jahre später durfte ich dann im Aufbau und in der Konzeption von New Work und neuen Workplace-Strategien in dem Konzern mithelfen. Und inklusive wirklicher Konzeptarbeit, inklusive Pilotierungen, auch Lessons learned, was läuft gut, was läuft schlecht. Und das Gleiche habe ich dann irgendwann später, das war 2024, ein Jahr in Italien gemacht, auch beim großen Automobilbauer und habe da auch das von null aufgesetzt innerhalb von einem Jahr. Das ging da ein bisschen schneller und habe dann gedacht, das fasziniert mich alles doll, klar. Und Unternehmen sind auch logischerweise kostenorientiert und so schnell zu verstehen, ich muss doch ein extra Euro investieren, um noch das Thema Human Centricity mit zu verankern. Das ist ganz oft nicht so easy. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich will eigentlich dieses Wissen auch noch weitertragen. Und so ist dann auch mein Business Mindful Workspaces entstanden, wo ich das jetzt im Grunde kombiniere, ne? Das Wissen um Prozessarbeit und KI, ne, da ich interessiere mich enorm für KI, habe mich da, also höre tausende Podcasts über KI und lese ganz viel, arbeite selber damit. Mhm. Die Kombination, wie gesagt, aus KI, Transformation, wie läuft das in einem Unternehmen, was ist da das Problem, ne, das weiß ich natürlich dadurch auch. Und das Thema Architekturpsychologie gepaart mit Neuropsychologie, weil das, was bei uns im Körper passiert, ist ja da entscheidend.
Und was begegnet dir heute in deiner Arbeit mit den Unternehmen? Was gibt's für Vorbehalte oder Missverständnisse nach wie vor, wo du Klarheit reinbringen kannst?
Naja, die Vorbehalte, die habe ich eigentlich schon so ein bisschen genannt. Also es ist sehr oft so, dass es zwar dann irgendwie schön sein soll oder New Work, aktivitätsbasiert, Activity-Based Working, das verstehen die Unternehmen inzwischen schon. Aber dann noch den nächsten Schritt zu gehen und zu erklären, lass uns mal tiefer gucken und schauen. Ich habe jetzt das Sofa vorhin als Beispiel gebracht, aber das geht ja mit Schreibtischen weiter oder auch mit Fokusräumen oder auch mit Kreativräumen und Meetingräumen. Da nochmal wirklich das Auge drauf zu richten und auf all diese 12 Wirkfaktoren, von denen ich vorhin gesprochen habe, zu schauen, das ist oft schwer doch zu verargumentieren. Für mich ist es ganz logisch, ne? Aber es ist dann auch in dem anderen zu erklären, das ist manchmal nicht leicht und dahinter steckt ja oft auch Geld, ne? Also dahinter steckt ja, wenn du dich um Akustik kümmerst beispielsweise oder um eine ganz bestimmte Lichtgestaltung, dann musst du ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, als würdest du nur so eine 0815-Leuchte da aufbauen oder die Akustik im Zweifel erstmal weglassen. Das ist eigentlich das, was mir auch sehr oft begegnet ist, ne? Auch die Akustik lassen wir erstmal weg, dann. Und hinterher, also der Haupt-Pain-Point wirklich auch in Untersuchungen nach Umbauten ist das Thema, die Leute finden es zu laut. Mhm. Das ist also, kannst du schon fast im Vorhinein sagen. Und dennoch ist aber die Idee, ach ja gut, wir machen neue Offices und dann muss das schon irgendwie reichen. So viel Geld haben wir nicht.
Das habe ich auch im Rahmen dieses Podcasts kennengelernt. Ich bin ja dann immer auch wieder unterwegs und darf dann Podcasts in Büros aufnehmen und lass mir die gerne zeigen. Und ich erinnere mich, dass dann irgendwann dieses Großraumbüro so aufkam, auch inspiriert von Coworking Spaces. Und da hieß es, ja, da können die Leute dann über den Tisch an kurzen Themen sich mal verständigen und Kollaboration und so weiter. Dann irgendwie 2-3 Jahre später wurde nur noch geflüstert, damit man wieder seine Ruhe hat. Dann hieß es, gar nichts mehr sagen. Irgendwann geht bitte in einen Cube oder in einen, bucht euch einen kleinen Raum, wenn ihr was besprechen wollt, wo ich dann dachte, na toll, ihr sitzt jetzt eigentlich alle dicht beieinander, aber dürft nicht miteinander reden, ob das jetzt das Wahre ist. Also man hat da schon viel experimentiert.
Ja, das stimmt. Experimentiert hat man viel und wie gesagt, jetzt kommt ja nochmal eine neue Ära. Die Ära nach Corona war schon eine neue Ära, muss man natürlich sagen, weil da war ja das Thema Homeoffice, ne? Das löst sich jetzt so ein bisschen auf. Aber da sind natürlich erstmal alle auch zu Hause gewesen im Homeoffice oder viele oder teilweise. Und die Art der Arbeit hat sich aber natürlich digital massiv geändert. Ein Glück, ja. Also das, was wir jetzt hier machen, das wäre wahrscheinlich 2019. Ja, vielleicht schon vorstellbar gewesen, aber es wäre nicht meine erste Idee. Ich wäre eher nach Rostock gefahren und dann hätten wir uns da live zusammengesetzt. Also wir sind ja viel öfter gependelt oder haben Reisewege auch innerhalb des Unternehmens von einem Gebäude ins andere.
Das war normal, ja.
Das war ja völlig normal, ne? Das musstest du dann einfach auch mit einplanen in deinem Kalender. Und heute ist es eher, da hast du dann Glück, wenn der Termin 5 vor 12, 5 vor 1 endet, damit du noch kurz mal auf die Toilette gehen kannst, bevor der nächste Termin losgeht. Mhm. Also wir sind ja fast nur noch in Videocalls. Ja. Wir sind schneller geworden dadurch. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber
übrigens glaube ich, dass die aktuellen Bürowelten noch immer nicht darauf ausgelegt sind in vielen Fällen, dass wir oft in Calls sind. Also ich merke das dann auch, da sitzt einer, ist gerade in einem Call und da sitzt einer und die versuchen dann irgendwie so leise, nur für sich, haben dann irgendwie noch einen kleinen Trenner, aber irgendwie stört man sich dann doch gegenseitig. Dann gibt's diese kleinen Kabinen, wo die Luft oft nicht so richtig gut ist. Nach einer halben Stunde musst du dann einmal raus. Das ist irgendwie immer noch nicht so richtig gut gelöst. Bis hin zum Thema Hybrid, ne? Du hast 3 Leute vor Ort, 3 Leute online dazu. Das ist auch immer noch nicht so gut gelöst und löst ja auch tatsächlich dann ein bisschen Stress aus. Ja, wie mache ich das? Dann kommt noch KI dazu. Du sagst ja auch, KI wirkt dann wie so ein Brandbeschleuniger noch, macht alles noch viel schneller und damit sind auch Erwartungen verbunden. Und du hast uns nämlich heute 3 Thesen mitgebracht, die wir heute beleuchten wollen. Und die erste dockt genau da an. Du sagst nämlich, das Gehirn braucht Regeneration. Und es geht eigentlich darum, dass wir auch über Gesundheit und Gehirn mal im Kontext nachdenken. Vielleicht magst du uns mal erläutern, was deine Gedanken dazu sind.
Ja, ich glaube, bevor man in den Raum geht und versteht, wie der aussehen muss oder sollte oder bestenfalls sollte, müssen wir verstehen, was passiert denn in uns. Also der Raum hat auf jeden Fall eine absolut unmittelbare Wirkung auf uns. Und entweder unterstützt er uns in unserer Arbeit, in dem, was wir, unsere Arbeit ist ja gehirnlastig. Also im Office brauchen wir unser Gehirn. Das ist das Wichtigste. Wir arbeiten weniger mit den Händen. Und entweder unterstützt uns der Raum oder er arbeitet gegen uns. Das hat quasi eine direkte Auswirkung auf unsere Biochemie, auf unsere Hormone und somit auf die Art, ob wir sofort Stress empfinden oder ob wir uns entspannen können. Und somit natürlich auf unsere Leistung. Können wir uns konzentrieren? Sind wir innovativ? Haben wir gute Ideen? Können wir gut mit anderen zusammenarbeiten oder ist uns das zu viel und wir sind eher genervt und es ist alles zu laut und zu eng und Homeoffice war sowieso besser, so nach dem Motto. Und was das angeht, da verstehe ich die Leute auch, denn ein Teil der menschlichen Grundbedürfnisse, neuropsychologischer Grundbedürfnisse, erfüllt das Homeoffice zu 100%. Und das haben wir in den Offices eben leider noch nicht richtig etabliert bisher. Und da bin ich komplett bei dir, seit Corona nicht richtig etabliert. Denn das Thema Videocall, was ja bedeutet, also unsere Arbeit hat sich insofern geändert, dass wir mehr Videocalls machen, die Räume sind dafür nicht da. Ne? Und dass ich so etwas gut machen kann, mich gut konzentrieren kann, dazu braucht es eben entsprechende Rückzugsoptionen. Da ist ein offenes, großes Büro eher kontraproduktiv, weil ich da ganz bestimmte Bedürfnisse, die ich brauche, die ich habe, die werden nicht berücksichtigt. Und vielleicht gehen wir jetzt mal drauf ein, was passiert denn im Körper? Denn wir sind ja ursprünglich sind wir ja noch nicht lange in Gebäuden, in Räumen, in Büros. Wir kennen noch nicht lange weiße Wände oder gerade Formen, Ecken und Kanten. Das ist was relativ Neues in der Menschheitsgeschichte. Wenn wir überlegen, wie viele Jahrtausende wir draußen gewesen sind in der Natur. Und die Natur war unser Kompass. Also an der Natur haben wir erkannt, was ist gefährlich und was ist entspannend? Wo kann ich mich sicher fühlen, wenn ich da mal eine Pause mache? Und wo muss ich Sorge haben, dass ich von irgendeinem Säbelzahntiger überfallen werde? Und das haben wir so verinnerlicht, dass wir das heute noch in Räumen anwenden, unbewusst, in jeder Sekunde, auch jetzt, wir beide. Also jeder zu jeder Sekunde. Einfach um überleben zu können. Also wir haben immer noch diesen Überlebensdrang in uns. Hoffentlich passiert uns nichts. Ich checke meine Umgebung, um das eben auszuschließen. Was passiert aber? Also ich nehme quasi visuell, akustisch, olfaktorisch, ich nehme einen Reiz wahr. Und dann landet der bei uns im Gehirn, im limbischen System, im Hypothalamus. Und der Hypothalamus macht zwei Sachen. Also es gibt dann zwei Wege. Alles führt über die Nebenniere, aber entweder triggert das sofort den Sympathikus und den Parasympathikus oder aber die Nebenniere wird über die Hypophyse getriggert und dann wird sofort, wenn der Hypothalamus entscheidet, Achtung, da droht Gefahr, dann ist dieses innerhalb von unter einer Sekunde, geht das dann in die Nebenniere, die schüttet sofort Adrenalin aus im Falle der Gefahr. Das wissen wir ja alle, das haben wir schon mal gehört. Aber parallel schüttet sie eben auch Cortisol aus, auch das kennen wir. Oder haben wir zumindest schon mal gehört, dass das irgendwie uns in Aufruhr bringt. Ne?
Cortisol ist ja auch gerade so ein Buzzword
fast. Buzzword, ja, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber es passiert tatsächlich in dem Moment. Und das Adrenalin ist allerdings schneller da, das Cortisol kommt ein bisschen verzögert, sodass man auch nachhaltig leistungsfähiger ist. Weil was passiert, wenn Adrenalin steigt, dass auch Parasympathikus und Sympathikus sind ja verknüpft mit Lunge, Herz, Schweißdrüsen. Das heißt, du hast sofort einen erhöhten Puls, du hast sofort eine schnellere Atmung, du hast sofort einen höheren Muskeltonus. Du bist ja im Begriff anzugreifen dann. Wenn das allerdings nur der Raum in dir auslöst, dieses Angreifen, dann kommt irgendwann im Laufe der Jahre Verspannung, dann kommt irgendwann ein gesundheitlicher Zustand, den wir uns vielleicht nicht wünschen, dann sind wir erschöpfter. Ne? Das ist ja steht da Tropfen, hüllt den Stein.
Und was macht dann eine Firma, die kauft dann einen anderen Bürostuhl? der hoffentlich dafür sorgt, dass du dann gesünder arbeiten kannst. Oder steh doch mal auf zwischendurch. Dabei steht einfach der Schreibtisch blöd. Ich saß auch mal an einem Schreibtisch mit dem Rücken zur Tür. Ne? Und das löst natürlich auch unbewusst mindestens Stress aus, weil jederzeit jemand reinkommen kann. Der guckt ja auch noch auf den Bildschirm und alles. Aber daran dachte niemand.
Nee, genau. Also du sprichst jetzt quasi die Platzierung von Möbeln an und die Raumstruktur, die ist enorm wichtig, gerade in der Phase eines Neubaus oder eines Umzugs, ne, zu überlegen, passt meine Raumstruktur, passt das, wo ist der Gang, wo sind die Flächen, wo sich die Leute treffen sollen, wo kommen die eher zur Ruhe, haben die auch die Option, sich zurückzuziehen, wo arbeiten sie zusammen? Also das kommt da auf den ganzen Raum, dann aber im Kleinen, also Makro der Raum, im Kleinen, dann Mikro, dann natürlich das Möbelstück, ne? Wo steht der Stuhl, wo steht der Tisch? Da gibt es auch viele Untersuchungen, wie, und das ist relativ platt, ne? Wo sitzt der Chef in einem alten, herkömmlichen, hierarchisch traditionellen Besprechungsraum am Kopfende, ne? Also möglichst mit dem Blick zur Tür, ne? Der würde sich nie an den kleinen Stuhl setzen, wo gerade die Tür in seinem Rücken aufgeht. Also solche Sachen sind schon relevant, aber nicht nur Möbel, also nicht nur Raumstruktur, nicht nur Möbel, sondern auch, ich habe das Thema Natur angesprochen, also genauso wie die Natur uns Gefahren schickt und dass wir wissen, wird es irgendwie eng und unübersichtlich, ist mein Cortisol schon mal leicht erhöht. Aber wenn ich genau das Gegenteil erzeuge, also mir Natur in das Büro hole, die den Parasympathikus stärkt, also mein Wohlbefinden, ich regel quasi den ganzen hochgebrachten Energiehaushalt einmal runter. Da gibt es auch viele, viele Untersuchungen, die zeigen, wie genau muss denn die Natur ins Büro kommen. Also es ist nicht einfach nur, wir stellen mal drei Pflanzen hin.
Eine Mooswand und fertig.
Naja, genau. Nee, auch nicht. Nicht Mooswand ist schon mal ein guter Anfang. Pflanzen sind auch ein guter Anfang. Aber es kommt noch auf viele, viele andere Sachen an. Also beispielsweise auf Materialien. Holz als leider teuerstes Material, aber durchaus selektiv eingesetzt, auch super gutes Material. Also gab es auch Studien, dass wenn du einen Raum nur mit Holz auskleidest, dann sinkt dein Blutdruck schon fast gefährlich runter. Also
ja,
das heißt, es hat tatsächlich auf unser vegetatives Nervensystem über diese Achse, von der ich sprach, eine absolut direkte Auswirkung. Jetzt können wir natürlich nicht unsere ganzen Büros in Holz kleiden. Nichtsdestotrotz können wir das aus dem Holz, was relevant ist dafür, mitnehmen. Beispielsweise die Farbgebung oder auch die sogenannten fraktalen Strukturen. Also nicht geraden, sondern die Natur ist ja nicht gerade, sondern in der Natur gibt es im Grunde fast keine geraden Formen, sondern einfach Formen wie bei einem Blatt oder wie bei einem Baum selber. Ne? Der Baum hat einen Stamm, verästelt sich und die Verästelung in der Struktur geht ja weiter bis in die Blätter. Das heißt, das, was im Kleinen so aussieht, dehnt sich auf die ganze Pflanze oder in dem Fall auf den Baum aus. Und bei dieser fraktalen Struktur weiß unser Gehirn, kenne ich, muss ich mich nicht anstrengen, verbrauche ich keine Energie, entspanne ich mich.
Ja.
Wohingegen eine weiße Wand eher Stress erzeugt, interessanterweise. Ja,
lass uns auch gerne mal in ein Case schauen. Du hast ja auch noch mal einen mitgebracht. Wir gucken nach Mailand. Da kann man einiges von lernen. Nämlich?
Nicht nur aus Mailand, ja. Also das ist jetzt nur einer der Cases, ja. Aber als ich da in Italien gearbeitet habe, haben wir eine Learning Journey, eine Reise gemacht mit meiner Projektgruppe zu LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, also dieser weltgrößte Luxuskonzern. Und sind dort in die Beauty-Sparte. Die haben da ihr Headquarter Mailand, also italienisches Headquarter in Mailand. Und ich habe mir das vorher auf Google Maps angesehen, weil wir sind mit dem Auto hingefahren und ich dachte, okay, geiler Garten. Ich muss also gucken, wo finde ich diesen Garten. Wir sind dann über die Autobahn, dann durch Mailand, alles ist groß, laut, voll. Wir sind an dem Bürotower angekommen. Ich denke mir, krass, hier soll das sein? Verstehe ich nicht. Wir sind ein paar Mal ums Gebäude rumgefahren. Sind dann aber ausgestiegen, hab gedacht, der Garten ist ja nirgends. Als wir dann im dritten Stock waren, habe ich verstanden, warum ich das unten nicht gesehen habe. Es ist eine Dachterrasse gewesen. Also ein Garten auf einer Dachterrasse, 2000 Quadratmeter groß.
Schöne Idee.
Also riesige Fläche und für 170 Mitarbeiter, also die haben da tatsächlich gar nicht so viel Mitarbeiter, 11 Quadratmeter pro Mitarbeiter, nur Gartenfläche. Aber das war schon sehr imposant und beeindruckend. Du bist da rausgekommen und das war Sommer, Sonnenschirme standen da, Lavendel hat geblüht, Bienen haben gesummt. Die Leute haben da mit ihrem Laptop ganz gechillt, auch teilweise draußen gesessen und miteinander gesprochen oder sie saßen in der Cafeteria. Also sie hatten wirklich elendig viel Platz und das alles ohne Desksharing. Also die hatten drinnen nochmal mehr Platz. Und wir haben da auch den General Manager, den Giuseppe Oltolini, gesprochen. Und die haben vorher auch nicht so schöne Offices gehabt, aber der hat das erkämpft für seine Leute, dass die endlich mal, also ich habe auch die Fotos vorher gesehen, von daher, das war wirklich ein Win-Win für alle. Aber das basierte natürlich auf seiner Idee. Ne? Also Er war davon überzeugt, er wollte, dass es seinen Leuten maximal gut geht. Und Das hat er damit auch tatsächlich geschafft. Im Übrigen hatten die auch, ganz kurz nur ergänzen, im Übrigen hatten die auch die Akustik innen drin. Also perfekt umgesetzt. Ne? Du bist da durchgelaufen, auch mit Teppichboden. In Italien gibt es normalerweise keinen Teppichboden. Die haben immer Fliesen. Das ist natürlich nicht so gut, aber da war es richtig Akustik 1A.
Und diese Luxusmarken, die haben ja sich ohnehin schon viel mit Raum beschäftigt, zumindest was in Richtung Kunden geht. Also wenn wir uns die Flagship-Stores anschauen, hatte nicht Louis Vuitton in Manhattan auch diesen spektakulären Store auf der Fifth Avenue, glaube ich, der als Geschenk verpackt zu sehen war.
Also, na, weiß ich jetzt nicht, war aber Louis Vuitton. Klingt cool. Also ja, in
also
der Hingucker, Außenwirkung.
Ne? Erlebnisse schaffen für Kunden und im Endeffekt schaffst du auch ein positives Erlebnis für die Mitarbeitenden in dem Büro dann.
Ja, absolut. Und das zu verstehen, natürlich kann das Unternehmen nur überleben, wenn sie Kunden haben, Umsätze machen und Werbung, gutes Marketing. Ne? Dein Beispiel ist ja hervorragendst. Und das haben natürlich Unternehmen verstanden, ist ja existenzsichernd. Ne? Aber zu verstehen, warum mache ich das nach außen? Und es gibt im Übrigen auch Studien darüber, ne? Wie muss ich den Kunden ansprechen? Welche Farben im Neuromarketing brauche ich, damit der Kunde sich von mir angezogen fühlt? Also da gibt es tatsächlich auch Interesse daran. Nur aber im Inneren, also wie geht's denn den Mitarbeitenden und wie kommen die denn in ihre Power? Das ist tatsächlich von einigen Unternehmen schon berücksichtigt, aber bei weitem noch nicht von allen.
Ja, von vielen noch von einer Sicht. Ne? These 2. Das Gehirn braucht Sicherheit. Haben wir jetzt auch schon so ein bisschen gestreift, das Thema, was also Sicherheit auslöst oder was vielleicht auch ein bisschen Angst oder Fluchtmodus auslösen könnte. Aber vielleicht gehst du da auch nochmal drauf ein. Und ich glaube, du hast auch da nochmal einen Case mitgebracht aus Stockholm dann.
Ja, ich habe, also tatsächlich ist es so, dass wir, gerade wenn wir jetzt mit KI anfangen zu arbeiten, wir sprechen von den Videocalls, die laut sind und man muss sich konzentrieren, aber mit KI wird es eigentlich nochmal anders. Mit KI steigt nochmal mehr der Anteil der Konzentrationsarbeit. Das wirst du bestimmt auch in deiner Arbeit schon festgestellt haben. Gerade selbst in Phase 1, also wir haben ja verschiedene Phasen hier in dieser ganzen KI-Evolution, selbst in der Phase, in der wir uns überwiegend noch befinden, also zu interagieren mit einem Agenten oder mit einer KI, die Large-Language-Model-mäßig aufgebaut ist, also man gibt was rein, man kriegt was raus, entweder ein Bild oder ein Text und ich kann das verwenden für alles Mögliche. Du musst es ja trotzdem querchecken. Also du kannst ja nicht davon ausgehen, dass das ungelesen übernommen wird. Das heißt, du musst dich unglaublich konzentrieren, um das zu überfliegen. Und wenn du dann rangehst in Richtung Automatisierung, also zu gucken, wie kann ich das denn so ein bisschen wegbringen von Stufe 1, dann wird es im Grunde ja noch komplexer. Ne? Also dann arbeitet die KI teilweise ja auch Dinge aus, die du auch jedes Mal wieder checken musst. Und beim Checken und Überarbeiten und Nachsehen musst du ja den Inhalt verstehen. Also du bist zwar schneller, du bist besser, aber du musst du musst das sofort durchdringen und musst dann sagen können, was muss ich daran verändern, verbessern? Das sagst du ja als Mensch, das macht ja nicht die KI. Das heißt, dieses, ich muss mich fokussieren, das ist einfach, das wird noch gewichtiger in unserer Arbeit. Das ist meine These 2. Mhm. Und die ist verknüpft damit, dass ich auch davon überzeugt bin, bin ich momentan noch ein bisschen allein auf weiter Flur, aber ich bin davon überzeugt, dass wir mit der KI auch reden werden. Also, dass wir zwar lesen, den Output lesen, aber die Inputs auch einsprechen. Das liegt daran, dass wir sehr viel schneller sprechen als tippen. Also tippen 40 bis 60 Wörter die Minute, sprechen 120 bis 150, lesen 300 bis 400. Wer gut ist, vielleicht noch mehr. Aber das heißt, dass meine These, wir werden eher noch ins Sprechen übergehen und ins Lesen. Das heißt, wir brauchen gute Display-Optionen, ob das jetzt weiterhin so ein Display ist, wie wir es jetzt haben, oder ob es irgendwann auch mal an der Wand möglich ist. Da wird ja auch schon dran geforscht. Mhm. Und es somit noch easier ist, im Raum zu lesen, zu sehen, also die Ausgabe zu erkennen. Nichtsdestotrotz mache ich das nicht immer im Team und ich mache das auch nicht immer mit Leuten mit 6 Schreibtischen, die neben mir sitzen, sondern ich muss mich dafür zurückziehen. Kann ich im Homeoffice? Wenn ich das aber nicht mehr im Homeoffice kann, muss ich das im Unternehmen machen. Und dazu sind die Unternehmen nicht vorbereitet, weil ich kann nicht einen halben Tag in einer kleinen Fokusbox sitzen. Ich bin übrigens auch Feind von kleinen Telefonzellen. Also.
Ja. Und welches Beispiel hattest du uns mitgebracht aus Stockholm? Da ging es ja um einen Fokusraum, glaube ich.
Da ging es tatsächlich um einen Raum, der diese 12 Kriterien, die ich so für mich definiert habe oder für meine Arbeit definiert habe, die wurden da alle berücksichtigt. Also du hast auf der einen Seite den Schutz, also sprich 3 Seiten dieses Fokusraums waren geschlossen. Also nicht 4 offene Seiten, nicht 2 offene Seiten, sondern 3 Seiten waren geschlossen.
Wo war
eine
das?
Seite war verglast. Das war in Stockholm bei Kinnarps, also geschrieben Kinnarps mit K. Ist ein Möbelhersteller, ist auch schon ein paar Jahre her, muss ich sagen. Ist mir aber immer noch in Erinnerung geblieben, weil es so viele schlechte Fokusboxen gibt, das muss man leider sagen. Und es kommt auf als erstes, bevor wir uns um dieses Schutzthema kümmern, ja um die Grundfläche an. Also es darf nicht zu klein sein.
Ja.
Und es muss natürlich auch nicht ein Einzelzimmer sein. Also nur so wie wir in der Vergangenheit immer, wenn der Mensch sich alleine konzentrieren wollte, der hatte dann Einzelzimmer, eierlegende Wollmilchsau, da konntest du alles drin machen. Das ist mega beliebt. Also wenn du in Umfragen darauf schaust, Einzelzimmer wollen die Leute, viele zumindest, weil sie sich da super konzentrieren können. Aber im Sinne des Platzverschwendens und der Multiaktivität, ne, ich konzentriere mich ja nicht nur, da kommen wir ja später nochmal drauf, brauche ich eben einen Raum, der groß genug ist, aber nicht zu groß wegen der Kosten. Ne? Also da muss man einen guten Kompromiss finden, aber einen guten Single-Fokusraum, den macht auch noch aus, dass er auch hell genug ist. Also wenn er nicht am Fenster liegt, können natürlich nicht alle, aber es wäre natürlich das Beste. Tageslicht ist immer das Beste. Hm. Aber ansonsten muss er eine gute Lichtausleuchtung haben, weil ich bei konzentrierter Arbeit da hilft helles Licht und eher kühles Licht. Also wenn wir in Lichtfarben, Kelvin, dann sind das eher kühle Farben und eher viel Lux, also ein ganz helles Licht.
Ja.
Trotzdem, wenn ich da sitze, brauche ich aber auch dieses Runterfahren des Gehirns in einen Modus, dass ich mich gut konzentrieren kann. Und das entsteht eben durch diese natürlichen Elemente. Das heißt, dieser Alpha-Zustand nennt sich der. Da haben wir 8 bis 12 Hertz im Kopf. Also kann man sogar messen, die Frequenz der Gehirnwellen. Und wenn ich die habe, bin ich in einem sogenannten Alpha-Zustand. So ein bisschen Beta kannst du schon noch mithaben, aber nur in den unteren Bereichen. Und das schaffen wir eben, wenn wir jetzt nochmal denken an das, wie unser Gehirn funktioniert, über Natur. Also ganz simpel. Also auch Naturelemente, Farben, Strukturen, Materialien in diesen Raum mit reinzubringen.
Manchmal sehen ja auch die Büros gar nicht mehr so aus wie Büros vor 10 Jahren. Manchmal sehen die schon aus wie Hotellobbys. mit entsprechenden Pflanzen, die dazugehören, mit den Materialien, die dazugehören, mit Wohlfühl-Sofa-Landschaften. Also da gibt's schon spannende Fälle und wir tun diese Cases, die du uns hier mitgebracht hast, auch nochmal in die Shownotes. Also das könnt ihr euch auch gerne nochmal später in Ruhe anschauen. Wir kommen zur dritten These. Das Gehirn braucht Inspiration. Ist ja auch eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Wie kommen wir auf neue Ideen? Wie kommen wir in einen Modus, in dem Inspiration überhaupt stattfinden kann? Was hast du da gelernt über Räume und über die Art und Weise, wie das Gehirn da am besten funktioniert?
Na, wenn wir ein bisschen weitergehen als Inspiration, also wenn wir sagen, wir wollen als Unternehmen innovativ sein, dann ist diese Art von Innovation ja eher unterteilt in diese ganz frühe Phase, wo wir gute Ideen haben. Also zu jeder Innovation gehört irgendwann eine Idee am Anfang. Aber dann auch, wenn die Idee da ist, muss die weiterentwickelt werden.
Ja.
Und wenn wir jetzt wieder auf die KI gucken, KI kann alles reproduzieren, durchaus auch neue Sachen zusammenfrickeln, sage ich mal. Aber sie kann nicht wirklich ganz neue Ideen erschaffen. Das können ja nur wir Menschen. Mhm. Und deswegen müssen wir eine Umgebung schaffen, die das ermöglicht. Und da gehören ein paar Sachen dazu. Auf der einen Seite ist es nachgewiesen, dass Serendipity, also dieses zufällige Begegnen von Menschen, diese zufällige Begegnung von Menschen, dazu führt, dass Menschen sich über fachbereichsübergreifend austauschen und dadurch Ideen erst entstehen. Somit braucht es Räume, die das ermöglichen. Also wenn ich eine kleine Kaffeeküche habe, wo ich immer wieder den gleichen Kollegen sehe, werde ich mit Sicherheit keine neue Idee haben. Auch hier ist dieser Alpha-Zustand super. Also wenn wir diesen Zustand der entspannten Wachheit in uns schaffen zu erzeugen, mit allem, was in unserem Gehirn passiert, durch die Umgebung, also durch Biophilie, durch Rückzugsoptionen, durch dann schaffe ich in diesem Socializing-Raum, und das ist auch das, was du gerade gesagt hast, mit dieser, sieht aus wie eine Hotellobby. Ne? Natürlich darf man sich da auch offen treffen. Und wenn es dann noch so kleine Rückzugsoptionen gibt, wenn ich mal jemanden getroffen habe, wo ich die Idee ein bisschen vertiefen kann und den Kaffee zu Ende trinken kann, dann wäre das schon ziemlich nah am Perfekten. Mhm. Apropos perfekt, Räume dürfen auch noch nicht mal immer nur perfekt sein. Denn wenn diese Idee nachher weiterentwickelt wird und wir dann Räume brauchen, um ko-kreativ fachbereichsübergreifend zusammenzuarbeiten, das sind ja auch bestimmte Zusammenarbeitsräume, Kreativräume, die sollten möglichst nicht in einer großen Fläche sein. Das hat man auch eine Zeit lang gesehen, dass du dann durch Flure läufst und links und rechts sind große Kreativräume. Da arbeitet keiner, weil er sich da nicht wohlfühlt und das Team auch nicht. Du brauchst auch als Team, wenn du Dinge weiterträgst, brauchst du auch eine Tür und noch abgeschlossenen Raum. Du brauchst auch deine akustische Privatheit, ne? Also dass das, was du erzählst, dass das in diesem Team bleibt. Und bestenfalls, wenn du da in diesem Teamraum bist, ich nenne ihn jetzt mal Teamraum, Kreativraum, brauchst du auf der einen Seite analoge Möglichkeiten. Also ich bin immer Fan von riesengroßen White-Wall, Whiteboard-Wänden, also dass du auch dich begreiflich mal, also mit dem Stift greifst
du. Denken mit dem Stift, ne?
Genau, denken mit dem Stift und Dinge eben auch gerade in dieser zweiten Phase dieser KI-Entwicklung, nämlich wenn wir daran sitzen, Prozesse anzuschauen. Das wird der richtige, der hat in den Unternehmen teilweise noch nicht begonnen, aber wir müssen an die Prozesse ran, wir müssen an die Datenqualität ran und dazu gehört es, dass du auch mit anderen Abteilungen sprichst und dich zusammensetzt, mit denen du vielleicht jahrelang nicht gesprochen hast. Mhm. Und da brauchst du eben diese Art von Raum. Und es darf nicht perfekt sein. Ich habe in San Francisco eine Firma gesehen, die hatten Rigipswände, teilweise, es war alles sehr unfertig. Und die haben auch die nur verspachtelt. Also normalerweise streicht man ja dann drüber. Und die ließen das aber so und mit der Begründung, wir dürfen hier auch Fehler machen. Es ist auch alles nicht so perfekt. Wir lernen ja alle. Und sowas muss man auch im Auge behalten, wenn wir uns Offices angucken, wenn die so geleckt aussehen, bis auf die letzte kleine clean, Schraube, ne? So clean, also clean, aber im Sinne von schön auch. Es kann auch biophil sein. Aber du brauchst für Kreativität und für diese Prozesse brauchst du roughe Flächen.
Ja.
Also wirklich experimentelle, kreative, flexible Flächen. Und da habe ich die Stanford-Universität mitgebracht, die D-School. Da war ich auch, habe mir das angeschaut und das war am beeindruckendsten, wie experimentell dort gearbeitet wurde einfach, ne? Also du hattest da Stellwände, die konntest du aber jederzeit wegnehmen. Du hattest Stehtische. Stehen ist besser als sitzen, klar, ne? Also im Sinne von Schreiben ist besser als digital, aber stehen ist besser als sitzen. Und sogar bis hin zu den Barhockern, die ganz leicht waren, leichtgängig.
Mhm.
Wenn du dir so ein Möbelstück anguckst, also es geht, meine Arbeit geht tatsächlich bis in dieses Detail rein, dann kannst du nicht irgendeinen Barhocker nehmen, sondern wenn du flexibel im Kopf und, ne, in der Möblierung sein willst, musst du am besten so einen Alu-Hocker, der zwar vier Füße hat und der nicht umkippen kann, aber den du auch leicht mal bewegen kannst.
Mhm.
Und das zeichnet solche erfolgreichen Kreativ- und Zusammenarbeits-Co-Creation-Räume aus.
Da gibt's ja auch noch spannende Beispiele, wenn wir schon regional da in dieser Ecke sind. Die Studios von Pixar werden auch immer gerne herangezogen.
Richtig.
Da hat ja Steve Jobs, glaube ich, auch schon sehr darauf geachtet, dass Menschen sich zufällig begegnen und die, ich glaube, die Toiletten auch an einem besonderen Ort gelegt. Und also das finde ich auch total interessant. Magst du uns auch nochmal in ein Projekt mit reinnehmen, das du mit Kunden realisierst? Wie sieht denn so ein typischer Verlauf aus? Wenn man jetzt hier vielleicht zuhört und sagt, also wir sind ganz am Anfang, wir wollen uns verändern. Wie startet man dann mit dir?
Also das ist immer davon abhängig, wie groß das Unternehmen ist und was genau passieren soll. Also theoretisch bin ich dafür da, den roten Faden der Human Centricity von Anfang bis Ende zu begleiten. Das heißt, habe ich einen Neubau, habe ich einen Umbau, habe ich nur eine Renovierung, habe ich einen Umzug, will ich mich verkleinern, weiß ich nicht genau, wie sieht denn das in Zukunft aus mit der KI, was brauche ich denn überhaupt für Räume, ich muss mich verändern, die Leute bleiben alle zur Hälfte, sage ich mal, im Homeoffice, meine Flächen bleiben so klein. Bei all den Themen bin ich dabei, zu helfen von Anfang bis Ende.
Mhm.
Ich bin aber nicht alleine dabei, logischerweise. Ich habe ein Netzwerk, das heißt, die konkrete Ausplanung, ne, das Interior Design, die Möblierung etc., das machen dann meine Kooperationspartner. Aber ich sehe auf jeden Fall diesen roten Faden und habe da immer Acht drauf, dass bis zum Ende der Barhocker dann auch der richtige ist. Weil das passiert ganz oft in Projekten, dass das verloren geht im Laufe der Zeit, ne? Weil die Phasen einfach so unterschiedlich sind. Ganz wichtig ist diese Phase 0 in der Architektur. Also dass man Phase 0 ist dieses quasi Bedarfe analysieren, ne? Und auch da schon einzutauchen und selbst wenn es jetzt ein Neubau oder ein Umzug ist, zu gucken, passt deine Raumstruktur? Kannst du mit dieser Raumstruktur und mit KI in Zukunft gut arbeiten mit deinen Leuten, die dann noch da sind? Da geht's ja schon los. Und dann eben über alle Etappen, wenn nötig, immer wieder schleifend und schauend bin ich dabei, um das dann nachher zu einem erfolgreichen Projekt zu machen. Ich biete auch einen KI-Readiness-Check an, also einfach mal zu gucken, was muss ich denn überhaupt tun, um in diese neue Ära eintauchen zu können. Das geht relativ schnell. Also ich brauch da fast noch nicht mal vor Ort zu kommen mit Foto, Video, Grundrissplänen. Funktioniert das schon? Sehr oft nutze ich Fragebögen natürlich am Anfang einer Analyse und auch Interviews, Workshops bei Bedarf. Man muss jetzt immer gucken, wenn es ein kleines Unternehmen ist, die haben auch nicht so viel Zeit und dann dann kann man das auch komprimieren, aber bestimmte Dinge sind halt mindestens nötig, um da auch ein schnelles Feedback zu finden und zu gucken, was genau muss ich denn ändern. Manchmal ist es auch gar nicht so viel, was ich ändern muss.
Wenn wir in die etwas fernere Zukunft der Arbeit schauen, erwartest du da große Veränderungen, was das Büro angeht? Oder sagst du, eigentlich wissen wir heute schon, was ein gutes Büro ausmacht und das wird eigentlich auch so bleiben?
Fernere Zukunft würde ja bedeuten, das wäre in meiner KI-Modellierung Phase 3. Also sprich, wenn die Prozesse bereits KI-gesteuert laufen, disruptiv dann erstmal einige Menschen den Job leider nicht mehr haben werden. Ich bin davon überzeugt, wenn die Unternehmen anfangen, das in agentische Workflows zu gießen und die KI dann noch ein bisschen besser ist, um das auch alles abzudecken, oder wir sogar in AGI unterwegs sind, also dass quasi die KI wie ein Mensch schon denken kann, dann wird auf einmal, und dann entsteht auch dieser Fall, ne? Bis jetzt sind wir alle noch viel beschäftigt und aber dann wird es einen Bruch geben. Und ich glaube, dann werden wir weniger Menschen in den Büros haben. Keiner kann in die Glaskugel gucken. Ich befürchte das, dass da auch massiv irgendwas sich verändert. Mhm. Weil du brauchst dann nur noch Steuerer. Na, du hast dann eigentlich digital alles da. Du brauchst dann nur noch die Leitplanken setzen, die steuern. Du brauchst natürlich immer auch IT-affine Leute, die verstehen, was da passiert, was die KI da gerade macht. Also die ganze Governance, das ist schon ein riesen Thema, wenn du das einfach aufsetzt. Und ich bin auch davon überzeugt, das dauert noch sehr viele Jahre.
Ja, es bleibt spannend. Vielen Dank, dass du uns heute so einen guten Überblick gegeben hast. Und man kann natürlich noch viel tiefer eintauchen. Und daher vernetzt euch mal mit der Manuela. Auf LinkedIn könnt ihr das tun. Da gibt's dann auch noch bestimmt weitere Möglichkeiten, in die verschiedenen Dimensionen einzutauchen, die es gibt, damit ein Raum funktioniert, damit ihr in diesen Räumen gut arbeiten könnt, euch wohlfühlt, sicher fühlt, gesund bleibt und eben auch gut performen könnt. Also viele Dinge, die man vielleicht so noch nicht immer mitdenkt. Man denkt vielleicht irgendwie an Geschmack. Ja, wir schauen mal, wie wir das Büro einrichten. Aber es sind viele Dinge zu berücksichtigen. Und danke, dass du uns da heute schon mal Appetit gemacht hast, da sich auch mehr mit zu beschäftigen. Wir tun das, wie gesagt, in die Shownotes. Auch deine Website, dein LinkedIn. Und ja, dir weiterhin natürlich da auch viel Freude. Man merkt, du hast sie bei dieser Arbeit. Die ist ja auch sehr herausfordernd und es entwickeln sich ständig weiter, ne? Und von daher wird es da auch nicht langweilig.
Nee, das ganz bestimmt nicht. Also da freue ich mich auch drauf. Ist eine ganz spannende und besondere Zeit, durch die wir da gerade gehen, ja.
In diesem Sinne, mach's gut, schön, dass du da warst und bis bald.
Danke dir, lieber Gabriel. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Ciao.